Bewerbt euch auf Stipendien. Jeder hat eine Chance. Ich dachte auch immer so, wieso sollte ich das genau sein? Aber man hat wirklich nichts zu verlieren. Und ich denke mir mittlerweile oder habe mir dann auch irgendwann gedacht, wieso bin ich nicht vielleicht einfach eine von diesen Menschen, die zu dem Stipendium passt, die gefördert wird?
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Beste Zeit, dem Podcast zum Auslandsstudium von und mit College Contact. Ich bin Alexandra.
Und ich bin Elias.
Und gemeinsam sind wir die Gastgeber dieses Podcasts, mit dem wir euer Fernweh wecken und euch dabei unterstützen wollen, eure ganz eigene beste Zeit im Ausland zu erleben. Sei es im Rahmen eines Auslandssemesters, einer Summer School oder auch eines kompletten Auslandsstudiums.
In der heutigen Folge haben wir mit unserer Coco-Alumna Marie gesprochen, die im vergangenen Herbst an der UCLA Extension in Kalifornien studiert hat. Bei Marie stand schon relativ früh fest, dass sie im Rahmen ihres Masterstudiums an der Cologne Business School ein Auslandssemester machen möchte. Und tatsächlich hatte sie dabei auch schon von Anfang an aufgrund des Rankings und der Lage im schönen Kalifornien die UCLA Extension im Auge.
Wir haben mit Marie vor allem über einige Aspekte gesprochen, von denen wir wissen, dass sie für viele von euch besonders wichtig sind. Wie plane ich mein Auslandssemester am besten und wie kann ich es finanzieren? Als Fulbright-Stipendiatin hat uns Marie hier ebenfalls tolle Tipps gegeben, wie man das am besten angeht. Viel Spaß beim Zuhören und los geht's! Hallo Marie, herzlich willkommen in unserem Podcast!
Hi, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns auch. Magst du ein bisschen erzählen, wer du bist, was du studierst, wo du herkommst?
Ja, klar. Ich bin Marie, ich bin 26 Jahre alt und studiere gerade International Business im Master, beziehungsweise bin ich jetzt gerade damit fertig. Wohne zurzeit in Köln. Genau, das bin ich.
Wunderbar. Du hast dich ja für ein Auslandssemester an der UCLA Extension entschieden im letzten Jahr. Was waren denn die Hauptgründe, dass du genau diese Hochschule gewählt hast? Es gibt ja unendlich viele Hochschulen in den USA und auch in unserem Angebot gibt es ja eine ganze Menge Hochschulen in Kalifornien und auch in und um Los Angeles.
Ja, genau. Also zunächst war es halt erstmal ein sehr großer Traum, generell in den USA zu studieren. Und dann hat mich speziell Los Angeles super gereizt. Generell West Coast war schon immer ein sehr großer Traum. Und UCLA speziell dann, weil es die Uni einfach ein super gutes Ranking hat. Es ist eine der angesehensten und besten Unis in den USA. Und wer sich auch schon mal Fotos angeschaut hat, es ist ein wunderschöner Campus, die Lage direkt in Westwood zwischen Beverly Hills und Santa Monica. Und generell sind dort auch super viele verschiedene und diverse Leute vertreten. Deswegen war das für mich eine klare Entscheidung, dorthin zu gehen.
Bist du denn vorher schon mal in den USA und speziell auch in Kalifornien gewesen oder war das jetzt das erste Mal?
Nee, das war das erste Mal.
Sehr cool. Wann hast du denn angefangen, dein Auslandssemester zu planen? Weißt du das noch?
Also grundsätzlich habe ich mich schon während meinem Bachelorstudium dafür entschieden, im Master mal nochmal ins Ausland zu gehen, in die USA speziell, und habe mich dahingehend dann auch schon mal ein bisschen informiert, wo ich gerne hin möchte, was ich machen will. Und so richtig konkret wurde es dann mit Beginn des Masterstudiums. Ich glaube, ich habe direkt angefangen, beziehungsweise wurde es von meiner Uni dann spätestens ab dem zweiten Semester angestoßen, weil der Aufenthalt eben fürs vierte Semester geplant war. Also im Schnitt waren es dann so 1 bis 1,5 Jahre vorher.
Und die UCLA ist ja auch eine Partnerhochschule von deiner Hochschule in Köln, die von uns eben betreut wird, diese Partnerschaft. Das heißt, das war dann auch ein Kriterium für dich, tatsächlich die Hochschule zu wählen. Ich glaube, das hattest du im Vorgespräch ja erzählt.
Ja, beziehungsweise ich habe meine Hochschule hier in Köln auch ein bisschen dahingehend ausgesucht, wer UCLA als Partneruniversität hat, sodass ich theoretisch die Möglichkeit habe, meinen Traum zu verwirklichen, ja.
Das ist ja schon ganz schön strategisch, dass du da rangegangen bist und ja auch durchaus ein bestimmt ein kleines Risiko dabei, weil es gibt ja auch nicht unendlich viele Plätze für die UCLA an der CBS. Hattest du einen Plan B oder war das wirklich so, ich setze da alles auf eine Karte und entweder es klappt oder es klappt nicht?
Ja, also es war schon mit einem Risiko verbunden. Ich habe schon eigentlich zu 99% alles darauf gesetzt. Ich habe natürlich auch hier mal rechts und links geschaut, weil man musste sich ja zwangsläufig schon Plan B, Plan C mal überlegen. Aber für mich war einfach klar, ich möchte zu UCLA und ich werde alles dafür tun, dass ich das in irgendeiner Form hinbekomme. Mhm. Genau.
Und es hat ja auch geklappt.
Ja.
Sehr gut. Ja, apropos alles dafür tun. Wir wollen mit dir natürlich, wie gesagt, ein bisschen über die Planung sprechen, aber auch so ein bisschen über die Finanzierung. Das ist ja auch immer ein großes Thema bei dem Auslandsaufenthalt. Und bei dir war es ja so, du hattest dich auf das Fulbright-Stipendium beworben. Könntest du uns da ein bisschen mehr zu erzählen? Beispielsweise, wie hast du deine Kosten oder die Kosten für das Auslandssemester im Vorhinein kalkuliert? Und was hat dich am Ende auch dazu bewogen, dich auf das Fulbright-Stipendium zu bewerben?
Ja, also ich habe erstmal damit angefangen, mir ein Excel-Sheet zu machen und Kostenpositionen halt aufzustellen, was so anfällt. Das kann man auch ganz einfach im Internet researchen. Ich meine, die grundlegenden Sachen sind ja allen bewusst mit Studiengebühren, Reisekosten, Lebenshaltungskosten, Wohnung und. Und dann habe ich mir halt die Beträge dementsprechend von der Uni-Website oder auch generell im Internet nachgeschaut. Das wird ja auch ganz transparent kommuniziert. Genau, mir war halt vorher bewusst, beziehungsweise mit dem Excel-Sheet konnte ich dann nochmal sehen, was für Beträge auf mich zukommen, was ein bisschen schwierig dann auch ist, weil man, also mir war bewusst, ich kann mir das nicht leisten, ich kann mir den Auslandsaufenthalt ohne Unterstützung nicht finanzieren. Deswegen war es für mich halt eben wichtig oder auch eine Voraussetzung, ein Stipendium zu bekommen. Und dahingehend habe ich mich dann informiert, was für Möglichkeiten es gibt. Und Fulbright war eben eines der größten Stipendien, die eine sehr, sehr hohe finanzielle Unterstützung bieten. Aber auch eine unglaubliche Community, muss ich dazu sagen, die einen vor, während und auch nach dem Auslandsaufenthalt erhalten bleiben und auch unterstützen und den Weg mit dir gehen. Und deswegen fiel dann meine Wahl darauf, genau.
Mhm. Kannst du ein bisschen was auch zum Bewerbungsablauf erzählen und vielleicht später zum Auswahlverfahren? Wie war das so für dich?
Also grundsätzlich einmal, Fulbright ist ja speziell für den deutsch-amerikanischen Austausch. Und bezüglich Bewerbungsprozess habe ich erstmal die klassischen Dokumente eingereicht. Das war CV, das waren Zeugnisse, diverse Zeugnisse. Und dann kam halt von Fulbright hinzu einmal ein Personal Statement, wo man quasi seine Motivation für die USA, für die Gasthochschule formuliert hat und einmal ein Study beziehungsweise Research Objective, wo man erklärt hat, was möchte ich speziell an der Uni machen, was für Kurse möchte ich vielleicht machen, in welche Richtung soll es gehen, was möchte ich mit diesem Austausch bezwecken. Ich glaube, dann gab es noch einen individuellen Fragebogen, den man ausfüllen müsste und man brauchte zwei akademische Gutachten, die dann eben die Bewerbung nochmal unterstreichen sollten. Und ich glaube, damals war die Deadline Ende August rum für den Aufenthalt ab dem nächsten Jahr, August, also September.
Schon relativ früh sollte genau. Man sich darum kümmern. Ne?
Genau, ja. Circa ein Jahr vorher. Mhm. Da, falls ich irgendwie auf die Idee kommt, sich jetzt da zu bewerben, kümmert euch schon mal drum. Genau, und nach der Deadline hat man dann noch Bescheid bekommen, ob man die Vorauswahl durchlaufen hat. Und dann wurde man zu Interviews eingeladen mit 2 bis 3 weiteren Bewerbern und der Kommission eben und hat dann dort ein Gespräch geführt, eine Diskussion geführt, um halt eben noch näher herausfinden zu können, ob man jetzt auch ein Personal Match ist für das Stipendium. Genau, und dann kam irgendwann die Zusage, zum Glück, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Und genau, alles Weitere wurde dann von Fulbright auch in die Wege geleitet, was beispielsweise Netzwerkseminare waren, die einen auf den Aufenthalt vorbereitet haben, Infosessions, genau, solche Sachen kamen dann alle auf einen zu.
Weißt du, wie viele Bewerber es da insgesamt gab und wie viele am Ende ausgewählt wurden? Hast du da so eine ungefähre?
Nee, das weiß ich gerade gar nicht. Also uns wird gesagt, dass schon sehr viele Bewerbungen eingegangen sind. Ich weiß nicht, das kann man bestimmt auch online nachschauen. Aber es hieß wohl, dass sie sehr selektiv sind. Deswegen habe ich mich umso mehr gewundert, dass ich zu den wenigen gehört habe. Und ja, dementsprechend war die Freude sehr groß.
Ja, sehr cool.
Ja, aber genau, ich glaube, das hängt natürlich auch, ich meine, wir hören das häufiger, dass man dann schon auch überrascht wird vom Stipendium und dann auch sagt, boah, ich hätte nicht gedacht, dass es klappt und es gab doch bestimmt bessere BewerberInnen als mich. Aber ich finde das auch immer wichtig zu sagen, bei so einer Stipendienbewerbung kommt es halt auch immer auf die holistische Bewerbung an. Da zählt viel mit rein, auch was du gerade schon genannt hattest, das Studienvorhaben. Da reicht es eben nicht nur, dass man sagt, okay, ich habe jetzt die Top-Noten, das sollte ja reichen, sondern man muss ja auch irgendwie gut erklären können, was man da auch im Ausland machen möchte und wie das einen weiterbringt. Und darüber sprechen wir gleich bestimmt noch ein bisschen näher. Aber du hast gerade gesagt, also früh drum kümmern, das ist ganz wichtig, aber wie gesagt, es lohnt sich dann ja auch. Kannst du so ein bisschen verraten, wie die Förderung dann am Ende auch aussah? Du hast es ja auch schon kurz erwähnt, es ist ein relativ lukratives Stipendium in dem Sinne, aber magst du auch verraten, wie das am Ende dann konkret dann auch war?
Klar, also es gehörte dazu, dass die Bewerbungsgebühr an der Gasthochschule erstattet wurde. Ich glaube, an der UCLA speziell war das $300 oder so um den Dreh. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist das mittlerweile auch anders, aber das wurde auf jeden Fall erstattet. Zudem die Finanzierung der Lebenshaltungskosten plus halt ein Teil der Studiengebühren. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie hoch dann die Studiengebühren in der Uni sind, in welchem Staat ich mich befinde. Das wird daran gehend dann variabel angepasst. Aber das sind bis zu 20.000 US-Dollar für 4 Monate Aufenthalt und bis zu $40.000 bei 9 Monaten Aufenthalt. Hinzu kam dann noch eine Reisekostenpauschale von 1.400 Euro für die An- und Abreise. Eine Nebenkostenpauschale, falls man Tests machen musste, was manche Unis voraussetzen, wie zum Beispiel TOEFL oder so. Das waren auch nochmal 600 Euro. Das Visum wurde finanziert, genauso wie Kranken- und Unfallversicherung und eben die Möglichkeit, dann auch am Network-Seminar für ein Wochenende teilzunehmen. Das wird alles finanziert von denen. Genau.
Kannst du ungefähr sagen, wie viel du dann selber noch aufbringen musstest? Also wie viel du selbst noch darüber hinaus beisteuern musstest? Das war wahrscheinlich hauptsächlich dann so Kosten für Freizeit und Aktivitäten, ne?
Genau, also das Stipendium hat grundlegend den Aufenthalt an sich sehr gut gedeckt. Ich glaube nicht ganz komplett, aber hauptsächlich, was ich an eigenen Teilen hinzugesteuert habe, ging dann für Reisen oder Aktivitäten außerhalb des Core-Studiums, sage ich mal, drauf, ja.
Ich meine, das ist natürlich eine wahnsinnige Erleichterung, ne? Also es gibt ja auch noch andere Stipendien, die für ein Auslandssemester in Frage kommen oder auch andere Finanzierungsmöglichkeiten, zum Teil eben AuslandsBAföG, zum Teil dann Stipendien vom DAAD. Es gibt dieses HAW, Internationalstipendium, speziell für Studierende von Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Also es gibt teilweise ja von uns auch noch Stipendien. Wir vergeben jetzt auch mit der UCLA beispielsweise ein Stipendium für Studierende, die sich neben ihrem Studium engagieren im Bereich der Sustainable Development Goals. Das heißt, es gibt schon verschiedene Sachen, aber ich glaube tatsächlich, das Fulbright-Stipendium ist eben wirklich eines der wenigen, was den Aufenthalt fast komplett auch finanziert. Das heißt, es ist so ein bisschen natürlich schon so das Stipendium, was viele auch haben wollen. Und eben auch was, wie Elias schon sagte, wo viele vielleicht am Anfang denken, oh, ich weiß nicht, ob ich mich da überhaupt bewerben soll. Aber was wir halt auch immer versuchen zu sagen ist, wenn du dich nicht bewirbst, dann kriegst du es definitiv nicht. Und wenn du dich bewirbst, dann hast du zumindest eine Chance. Und auch bei Fulbright muss ich sagen, wir haben eigentlich jedes Semester mehrere Fulbright-Studierende oder Fulbright-StipendiatInnen, die mit uns dann in die USA gehen. Und viele sagen eben auch, sie waren überrascht, dass es geklappt hat. Das heißt, ich glaube, viele unterschätzen sich selbst auch und überschätzen vielleicht dann auch einfach die anderen. Das heißt, ich würde immer sagen, wenn es ein Stipendium gibt, was eben auch inhaltlich passt und wo man das Gefühl hat, auch man kann sich so ein bisschen damit identifizieren, vielleicht auch mit dem, wofür die Organisation steht, würde ich immer sagen, probier es aus. Man muss es ja nicht an die große Glocke hängen, sodass alle immer nachfragen und, wie sieht's aus? Aber wenn man das für sich macht, was hat man zu verlieren? Ne? Ja, also genau. Deswegen finde ich das schon wichtig, das einfach wirklich auch auszuprobieren. Und man sieht ja eben auch in deinem Fall, dass es geklappt hat und dass es dir eben tatsächlich dann auch die Möglichkeit gegeben hat, den großen Traum wahr zu machen, weil du auch gesagt hast, ohne Stipendium wäre das nicht möglich gewesen. Ne?
Genau. Und man muss auch dazu sagen, es gibt ja auch mittlerweile so tolle, auch kleinere Stipendien, die man auch teilweise kombinieren kann und die verschiedene Schwerpunkte haben, wie zum Beispiel für Nicht-Akademiker oder speziell für Frauen oder speziell für irgendwelche Fachrichtungen. Deswegen bin ich echt der festen Überzeugung, dass jeder eine Möglichkeit darauf hat, wenn man halt eben die Infos sich reinholt und den Fit irgendwie hinbekommt.
Ja, das denke ich auch. Vielleicht bei Fulbright nur eine Sache noch, das möchte ich erwähnen für diejenigen, die jetzt eben auch zuhören. Das Stipendium ist tatsächlich nur für Studierende, die schon im Master sind. Na, das ist Voraussetzung. Das heißt, dieses Stipendium, das spezielle Stipendium, für das du dich beworben hast, das ist eben nur für Masterstudierende zugänglich. Wer noch im Bachelor ist, da gibt es andere Optionen. Aber das Stipendium ist eben tatsächlich nur für Studierende, die in Deutschland schon ihren Master machen.
Genau.
Super. Stichwort Master. Du hast deinen Master gemacht in International Business an der CBS International Business School in Köln. Und planst jetzt aber eine Karriere im Bereich der Wirtschaftsberatung mit Fokus auf künstliche Intelligenz oder AI. Wie passt denn dein Studium an der UCLA dazu?
Gute Frage. Also erstmal vielleicht ganz grundlegend der internationale Fokus, den ich mir schon während dem Studium auch gesetzt habe, war eben mir dann auch wichtig, in meine berufliche Karriere mit zu integrieren und gerade für Beratung ist das natürlich auch super, wenn es darum geht, auch mal internationale Kunden zu betreuen. Aber grundlegend an der UCLA habe ich mich auch sehr auf das Thema Data Digital fokussiert und Kurse im Bereich Data Science, Digital Analytics und Digital Transformation belegt. Und die haben mir eben dabei geholfen, diesen Themenschwerpunkt außerhalb meines Curriculums, was ja eher auf Business fokussiert war, noch näher zu vertiefen. Gerade dann eben aber auch aus der Business-Perspektive, weil ich hinsichtlich der technischen Komponente von dem ganzen Thema AI jetzt nicht ganz zu viel verstehe und da auch nicht ganz tief rein möchte. Aber es ist natürlich super wichtig, die Hintergründe zu verstehen und ein gewisses Verständnis dafür aufzubauen.
Du hattest ja auch, glaube ich, schon bevor du nach Los Angeles gegangen bist, das Thema für deine Masterarbeit festgelegt im Bereich Explainable AI. Magst du vielleicht einmal ganz kurz erzählen, was das ist?
Klar, also Explainable AI ist grundsätzlich, hilft es dabei, das Blackbox-Problem von künstlicher Intelligenz zu überkommen. Sprich, momentan gibt es AI-Solutions, die eben dir sagen, okay, das ist jetzt deine Recommendation, aber man weiß eben nicht, wieso oder wie die Intelligenz dazu gekommen ist, diese Recommendation auszuspucken. Und dahingehend versucht Explainable AI eben gegenzusteuern, indem diese Erklärbarkeit garantiert wird. Genau, das ist so ein bisschen Hintergrund der Geschichte.
Okay, das ist ja auch durchaus ein wichtiger Aspekt, dass man eben nachvollziehen kann. Und glaube ich auch eine große Kritik, die es an AI ansonsten gibt, ist, dass man sich auf diese Ergebnisse quasi nicht blind verlassen sollte, sondern man natürlich irgendwo schon gerne wissen möchte, gerade bei wichtigen Fragen, wie kommt die künstliche Intelligenz eigentlich zu dieser Entscheidung? Genau. Jetzt hast du, glaube ich, die Kurse an der UCLA auch wieder recht strategisch gewählt, damit sie dir helfen, auch deine Masterarbeit in dem Bereich schreiben zu können. Kannst du im Nachhinein sagen, ob sich das ausgezahlt hat? Also hast du tatsächlich die Informationen und das Background-Wissen auch bekommen im Rahmen deiner Kurse, was du dann für deine Masterarbeit gebraucht hast? Und hat sich vielleicht auch deine Masterarbeit nochmal ein Stück weit, ich sag mal, thematisch, inhaltlich oder von der Richtung her verändert durch das, was du in Los Angeles gelernt hast?
Also grundsätzlich vor meinem Auslandssemester, wo ich mich so oberflächlich mit Literaturrecherche zu dem Thema beschäftigt habe, ist mir schnell aufgefallen, da sind auch sehr viele technische Sachen, wo ich noch kein Verständnis für habe und die mein Verständnis ein bisschen eingeschränkt haben zu dem Thema. Und jetzt im Nachhinein kann ich definitiv sagen, wo ich tiefer reingegangen bin, dass das super geholfen hat, dieses Verständnis aufzubauen. Genau, und das war wirklich sehr zielführend. Mein Thema hat sich dahingehend nicht viel geändert, aber es hat definitiv geholfen, ja.
Mhm. Jetzt waren ja die Kurse, die du belegt hast, glaube ich, größtenteils Kurse, die an der Extension selbst auch angeboten wurden, ne? Und die Extension gilt ja so ein bisschen als der Weiterbildungsarm der UCLA, der sich besonders dadurch auch auszeichnet, dass die Kurse halt wirklich sehr, sehr praxisbezogen sind und dass auch viele der Dozierenden eben nicht nur lehren, sondern eben auch tatsächlich in dem Bereich arbeiten. Wie war denn das bei dir tatsächlich? Kannst du vielleicht noch ein bisschen was über deine Kurse erzählen und vielleicht auch so, inwieweit das für dich ja vielleicht auch ein wichtiger Aspekt war, diesen Praxisbezug dazu haben.
Ja, also von der CBS war ich ja auch schon gewohnt, beziehungsweise war auch einer der Kriterien, dass das praxisbezogene Lernen super wichtig ist. Und an der UCLA wurde das zum Glück auch so fortgeführt. Die Dozierenden hatten alle sehr coole Lebensläufe bisher schon, sehr viele Unternehmen, die besucht haben, ob es irgendwie ABC ist, Disney, alles Mögliche dabei. Und die Kurse an sich waren auch selbst sehr praxisnah hinsichtlich der Prüfungsleistungen, die zu erbringen waren. Wir hatten durchgehend irgendwelche Assignments oder Quizzes, die wir dann wöchentlich abgeben mussten in den Kursen. Zwischendurch dann zum Beispiel zum den Midterms und am Ende gab es da noch Projekte, die wir in unseren Gruppen vorgestellt haben, die wir dann nebenher über Semester erarbeitet haben. Ich glaube, in den wenigsten Kursen hatte ich ein finales Examen. Das hat sich meistens auf die Projekte und Quizzes beschränkt. Und das war auch super. Also es war super interaktiv. Man hat dadurch auch super schnell Kontakt zu anderen Studenten bekommen. Vielleicht muss man hierzu sagen, dass der Kontakt dann zu Einheimischen hinsichtlich der Kurse nicht so groß war, weil eben, wie gesagt, die Extension der Weiterbildungsarm ist und da halt eben, dass die internationalen Studenten auch angesiedelt sind, sodass man aber durchaus mit vielen verschiedenen internationalen Studenten in den Kursen Kontakt hatte.
Das heißt, es waren überwiegend dann auch andere internationale Studierende in den Kursen oder auch Berufstätige dann aus der Region oder wie war so die Zusammensetzung?
Sehr viele internationale Studierende, aber ich hatte durchaus auch Kurse, wo ich Einheimische getroffen habe, die gerade vielleicht eine Umschulung machen oder sich nochmal hinsichtlich bestimmter Themen weiterbilden möchten, um eben in ihrem Job ein neues Projekt aufnehmen zu können oder einen neuen Job dann im Nachgang ausüben zu können, ja.
Es ist ja auch gerade im Bereich Data Analytics und AI ein Bereich, wo vor 5 bis 10 Jahren das ja gar nicht so möglich war, das auch im grundständigen Studium schon drin zu haben. Das heißt, es ist ja eine so große Veränderung, dass es da ja auch wichtig ist, einfach am Ball zu bleiben und die aktuellsten Infos immer zu bekommen und die aktuellsten auch den Stand der Technik quasi mitzubekommen. Spannend, sehr schön.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade auch das praxisnahe, denke ich, hat dir bestimmt da jetzt auch weiter geholfen, denn du hattest das ja auch schon gesagt, dein Masterstudium ist jetzt sozusagen durch und du bist ja jetzt auch seit einiger Zeit wieder da und in Deutschland. Was machst du denn jetzt gerade aktuell eigentlich?
Ich habe gerade quasi meine Masterarbeit zu Ende geschrieben und habe jetzt währenddessen noch ein Praktikum in der Unternehmensberatung gestartet. Und genau, bin da jetzt ganz frisch und plane auf jeden Fall in den nächsten Jahren, beziehungsweise diesen Sommer fest einzusteigen und in den nächsten Jahren dann weiter in der Unternehmensberatung zu arbeiten.
Und hat dir dahingehend das Studium jetzt an der UCLA Wie glaubst du, hat dich das darauf vorbereitet oder beeinflusst vielleicht? Vorhin hattest du auch schon mal gesagt, gerade so ein Auslandsstudium hilft dir gerade auch in der Beratung, wenn man vielleicht internationale Projekte betreut. Wie siehst du das so in Zukunft?
Ich denke, dass das auf jeden Fall geholfen hat. So ein Auslandssemester ist ja auch immer nice to have für Beratung oder generell für Unternehmen. Aber ich denke, grundsätzlich hat das auch einfach geholfen, so eine gewisse Weltoffenheit und Anpassungsfähigkeit mit sich zu bringen, weil man eben nicht in so einem Alltag, sag ich mal, ist und man sich wirklich schnell anpassen muss an neue Situationen, an verschiedene Kunden, an verschiedene Teammitglieder. Und da hilft das ungemein, wenn man das im Auslandssemester gerade viel, viel begegnet ist, weil dort hat man halt eben auch unterschiedlichste Leute kennengelernt, hatte eine sehr hohe Fluktuation, weil man natürlich auch reisend war. Deswegen hat man immer, immer neue Leute kennengelernt und das war, glaube ich, einer der wichtigsten Gründe oder der ja ein guter Grund, der einen hilft, bei der Unternehmensberatung ja weiterzukommen.
Ja, definitiv. Gab es ansonsten irgendwelche, ich sag mal, Herausforderungen während deines Auslandssemesters, auf die du getroffen bist und ja, die du gemeistert hast?
So, also ich glaube, so die größte Herausforderung für mich war es, damit klarzukommen, dass die Zeit am Rennen ist und die Zeit viel zu schnell vorbeigehen wird. Und das Einzige, was ich versucht habe zu machen, ist, jeden Moment zu genießen, alles mitzunehmen, was geht. Und genau, das hat sich ausgezahlt. Ich hatte eine der geilsten Zeiten in meinem Leben. Deswegen war das, glaube ich, so die größte Herausforderung. Ansonsten, ich meine, natürlich ist das eine Anpassung, die man auch kulturell irgendwie meistern muss. Aber da ich mich halt schon lange damit beschäftigt habe und auch, so sage ich mal, die Kultur von den USA versucht habe, so weitestgehend auch schon hier so mitzubekommen, fiel es mir das zum Beispiel super einfach. Also das war gar kein Problem.
Es ist natürlich auch das Fiese, gerade an der UCLA, dadurch, dass die in Trimestern oder Quarters organisiert ist, dass es dann nochmal ein Stückchen kürzer ist als jetzt bei einem Auslandssemester, was halt normalerweise 4 Monate ist, weil bei dir waren es ja jetzt tatsächlich nur so ungefähr 3 Monate, ne, die du tatsächlich dann auch da studieren konntest.
Genau, das waren ja September bis Ende Dezember.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das dann ganz schön schnell rumgegangen ist und dann vielleicht auch so ein kleiner Temperaturschock war, wenn du dann zu Weihnachten wieder nach Hause gekommen bist.
Ja, ich bin tatsächlich erst im Januar wiedergekommen und da war hier Eiszeit.
Okay, oh je.
Alles unter 25, 20 Grad war schwierig.
Ja, das ist ja nochmal ein zusätzlicher Bonus. Also das sind ja Dinge, über die wir heute jetzt im Podcast gar nicht gesprochen haben, die ja sonst in anderen Folgen oftmals eine große Rolle spielen, auch nochmal was so Ausflüge und Freizeitgestaltung und so weiter angeht. Aber wir haben ja den Schwerpunkt für das Gespräch heute ein bisschen anders gesetzt. Hast du denn vielleicht so ganz zum Ende noch einen Rat, den du anderen Studierenden geben würdest, die jetzt vielleicht so ganz am Anfang stehen und die darüber nachdenken, vielleicht in 2025 ein Auslandssemester zu machen. Was hast du da so als erfahrene Ehemalige an Tipps auf Lager?
Definitiv zuerst auf jeden Fall das Auslandssemester machen. Nicht nur darüber nachdenken, sondern wirklich machen. Dann eben frühzeitige Planung. Wenn man eben Probleme vielleicht auch hat, sich finanziell darauf vorzubereiten, bewerbt euch auf Stipendien. Jeder hat eine Chance. Ich dachte auch immer so, wieso sollte ich das genau sein? Aber man hat wirklich nichts zu verlieren. Und ich denke mir mittlerweile oder habe mir dann auch irgendwann gedacht, wieso bin ich nicht vielleicht einfach eine von diesen Menschen, die zu dem Stipendium passt, die gefördert wird? Und das zahlt sich aus. Das ist einfach unglaublich wertvoll. Nicht nur eben die finanzielle Unterstützung, sondern auch die Leute, die man dadurch kennenlernt. Deswegen bewerbt euch bitte auf Stipendien und wenn ihr dann vor Ort seid, genießt einfach die Zeit, nehmt alles mit, sagt zu einem Ja und genau.
Sehr cool.
Ja, prima. Dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende angelangt. Ich fand es sehr, sehr spannend, mehr darüber zu erfahren, wie du dein Auslandssemester angegangen bist. Ich glaube, auch für viele der Zuhörenden ist es auch sehr, sehr hilfreich gewesen, nochmal ein bisschen Einblick zu bekommen, eben in die Welt der Stipendien und insbesondere auch des Fulbright-Stipendiums. Und ich freue mich sehr darüber, dass es dir so gut gefallen hat und dass es eben auch nicht nur einfach eine schöne und spannende und aufregende Zeit auf der persönlichen Seite war, sondern dass es dich eben auch inhaltlich so sehr weitergebracht hat und du eben jetzt deinen Weg da so zielstrebig weiter verfolgen kannst. Insofern vielen, vielen Dank, dass du deine Eindrücke mit uns geteilt hast. Und ja, wir wünschen dir für deinen weiteren Weg jetzt erstmal im Praktikum und dann aber natürlich auch beim Einstieg in die Beratung alles Gute.
Vielen Dank. Und falls irgendwer noch Fragen hat, ihr dürft euch auch gerne mit mir vernetzen und ich kann euch gerne noch mehr Fragen bezüglich UCLA Fulbright beantworten.
Vielen, vielen Dank. Das Super, geben wir gerne weiter. Alles klar. Dann dir noch einen schönen Montag und bis bald.
Bis Danke. Dann. Ciao.
Ciao. Wie heißt es so schön? Gut geplant ist halb gewonnen?
Ja, definitiv, oder?
Ich denke schon. Gerade bei den Argumenten, die Maria auf ihrer Seite hat. Man hat schon gemerkt, dass ihr das Stipendium die Finanzierung ganz schön erleichtert hat.
Ja, und vor allem auch, dass die Chancen auf ein Stipendium größer sind, als man denkt. Es lohnt sich wirklich, an sich zu glauben und es einfach zu probieren.
Absolut. Und wenn ihr jetzt nach dieser Folge auch nicht mehr abwarten könnt, euer eigenes Auslandssemester zu planen, dann schaut doch am besten direkt mal in unsere Shownotes. Dort findet ihr Links zu einer Übersicht all unserer Partnerhochschulen, zum Hochschulprofil der UCLA Extension und zu den Erfahrungsberichten ehemaliger Freemover, einschließlich Maries Bericht.
Und schließlich findet ihr in den Shownotes wie immer auch unsere Kontaktdaten. Wenn ihr mehr über die Möglichkeiten eines Auslandssemesters erfahren möchtet, dann meldet euch bei uns. Unsere Beratung und Bewerbungshilfe ist für euch komplett kostenlos, da wir von unseren Partnerhochschulen für unsere Arbeit bezahlt werden.
Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint in rund 4 Wochen. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, bis bald und habt eine gute Zeit.